Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Streit über neue soziologische Literatur. Bei mir ist wie immer Robert Seifert. Hallo Robert.
Hallo André.
Genau, mein Name ist André Armbruster und wir reden heute über einen Text von Bettina Heinz aus der Zeitschrift für Soziologie. Der heißt Wir leben im Zeitalter der Vergleichung, Perspektiven einer Soziologie des Vergleichs. Und Bettina Heinz war erst Professorin in Mainz, dann lange Jahre Professorin für allgemeine Soziologie und Theorie in Bielefeld, ist dann nochmal nach Luzern gegangen, ist glaube ich jetzt inzwischen schon emeritiert seit 1-2 Jahren. Und wir diskutieren heute den Text, der vielleicht schon etwas älter ist, aber doch eine schöne Grundlage ist, glaube ich, auch für den, ja, kann man sagen, Trend der Bewertungssoziologie, den es seit ein paar Jahren gibt. Die Verteilung ist heute, dass Robert Seifert kritisiert. Für ihn ist es der schlechteste Text, der jemals geschrieben wurde.
Mhm. Wie letzte Woche schon auch.
Genau, wie letzte Woche schon wieder der schlechteste Text aller Zeiten. Und für mich ist es der beste Text, der jemals geschrieben wurde. Ich kann mal vielleicht starten mit einer kleinen Anekdote. Rudolf Stichwee hat am 60. Geburtstag, das war ein Kolloquium für Bettina Heinz, gesagt, das Interessante an den Texten von Bettina Heinz ist, dass es keine schlechten gibt. Also jeder hat mal ein oder zwei schlechte Texte, nur Bettina Heinz wäre die Ausnahme, von ihr sind alle Texte gut. Und da bin ich mal gespannt, ob das heute zutrifft, was Professor Stichwee da vor ein paar Jahren gesagt hat. Also, worum geht's in dem Text? Es geht um eine Soziologie des Vergleichs und Bettina Heinz beginnt eigentlich damit, dass sie diagnostiziert, dass Vergleiche bisher ein Schattendasein in der soziologischen Literatur geführt haben, dass eigentlich eine Soziologie des Vergleichs bisher nicht da war. Und sie setzt dagegen, dass eigentlich Vergleiche eine Grundform des Sozialen sind, also relativ basal und wichtig sind. Sie geht sogar so weit zu sagen, es sind Phänomene eigenen Rechts, also Phänomene sui generis, was natürlich erstmal ein starker Tobak ist und eine interessante Ansage, so einen Text zu beginnen. Und was sind Vergleiche? Nach ihr, nach Bettina Heinz, sind Vergleiche das eine Form von Inbeziehung setzen mit Hilfe einer dritten Größe zur Beobachtung von Unterschieden oder Ähnlichkeiten. Und Vergleiche haben dann eine Dreifachstruktur. Also es geht zuerst darum, dass eine Kategorisierung da stattfindet, dass die Phänomene, die verglichen werden, in der gleichen Kategorie vorkommen, also Äpfel und Birnen in der Kategorie Obst. Dann geht es um die Vergleichskriterien. Also zum Beispiel vergleicht man Äpfel und Birnen hinsichtlich des Vitamin C-Gehalts, um so dann Differenzen oder Ähnlichkeiten zu ermitteln. Und der dritte Punkt ist eine Relationierung der Vergleichsobjekte, vielleicht auch Subjekte, um damit einen Sinnzusammenhang herzustellen. Das sind, glaube ich, diese drei Punkte, die für Sie den Vergleich ausmachen. Und alle drei versucht sie in ihrem Text zu zeigen. Und zwar einmal geht es in der Kategorisierung dann um Personenklassifikation und Produktkategorisierung. Dann geht es, wenn es um Bewertungskriterien geht, wirklich um eine Soziologie der Bewertung. Und zum Schluss geht sie auf die Globalisierung ein und zeigt daran, wie eine Relationierung durch den Vergleich stattfindet. Soweit, glaube ich, in aller Kürze zum Text. Habe ich was Maßgebliches vergessen, Robert?
Ja und nein. Nein, also natürlich nicht. Ja, genau, das finde ich, das stellt den Text schon ganz gut dar, was ich vielleicht noch sagen würde, dass ich schon den Eindruck habe, weil du hast das ja jetzt sehr mit der Soziologie des Bewertens, der Bewertung vermischt, dass ich schon den Eindruck in ihrem Text auch habe, dass sie da auch eine deutliche Kontrastierung vornehmen will. Also dass sie gerade die Soziologie des Vergleiches, also das ist ja sozusagen die Lücke, die sie beansprucht zu schließen, sagt, die gibt es noch nicht. Es gibt die Soziologie der Verwertung, es gibt die Soziologie der Nachahmung, aber es gibt eben keine Soziologie des Vergleiches. Insofern ist das, was du jetzt mit diesem Gegenstand eigenen Rechtes angesprochen hast, bezieht sich ja eigentlich auf den Vergleich, wovon sie versucht, dann die Bewertung wieder abzugrenzen.
Ist das? Ja, ich glaube, sie sieht das sogar noch ein bisschen weiter. Also aus ihrer Sicht ist, glaube ich, die Bewertung immer abgeleitet vom Vergleich. Also jede Bewertung ist eigentlich ein Vergleich, aber nicht umgekehrt. Jeder Vergleich ist eine Bewertung. Und insofern könnte man vielleicht die These verfolgen, dass sie hier versucht, eine vergleichssoziologische Grundlage der Bewertungssoziologie zu machen.
Genau. Und an der Stelle würde ich dann schon einsetzen, weil das finde ich erstmal korrekt, also dass sie auch seinen Vergleich von Bewertung unterscheidet und dann sagt, würde meine Kritik einsetzen, dass es da sozusagen theoretisch ein bisschen oder empirisch auch unterbestimmt ist. Also sie unterscheidet dann an einer Stelle auf Seite 311 zwei Formen von Vergleichen, nämlich die symmetrischen Vergleiche, also eine verschiedene Gleichwertigkeiten, nicht? Also stehen einfach nur nebeneinander. Und dann die evaluativen Vergleiche des Besseren und Schlechteren. Und hier würde man jetzt sagen, theoriesystematisch, damit kann sie mit einer Soziologie des Vergleiches, mit denen kann sie sozusagen beide einfangen, während eine Soziologie der Bewertung ja immer besser und schlechter voraussetzt, nicht? Also meine Kritik wäre eben nur, dass der ganze Text eigentlich sich sehr auf der Seite der Bewertung befindet, nicht? Also es gibt sozusagen kaum eine empirische Illustration dessen, was die symmetrische Vergleiche verschiedener Gleichwertigkeiten bezeichnet. Also alle Beispiele, die sie bringt, sind eigentlich, also wenn es um Rankings geht, sind eigentlich der Soziologie der Bewertung entnommen. Insofern finde ich, dass das sozusagen ihre Darstellung ihres Textes nicht hilft oder vielleicht die Stärke nicht besonders hervorhebt, weil wir eigentlich nicht gezeigt bekommen, dass der Vergleich abstrakter ist als die Bewertung. Einfach dessen, weil sie das zwar beansprucht, zu sagen, der Vergleich ist sozusagen eine allgemeinere Operation als das Bewerten, aber gleichzeitig wird sozusagen diese Unterscheidung in symmetrisches Vergleichen und evaluatives Vergleichen nur erwähnt und mit den empirischen Beispielen eigentlich. Es gibt kein einziges, wenn ich mich erinnern kann, empirisches Beispiel, was nicht evaluativer Natur wäre.
Also du meinst, ihre Vergleiche laufen doch immer auf eine Bewertung hinaus.
Und das kann man eigentlich sogar
noch... Eine implizite Bewertung, oder?
Genau, das kann man sogar noch verschärfen, weil sie einerseits das systemtheoretisch abgekühlt präsentiert, nicht? Also in der grundlegenden Theoriekonstruktion, also nicht wie du es dargestellt hast, diese Dreieroperationen von Unterscheiden, Gleichsetzen und Relationieren. Und dann aber die empirischen Beispiele nicht nur alle der Soziologie der Bewertung entnommen sind, sondern darüber hinaus noch irgendwie kulturkritischer Natur sind. Da spricht sie dann auf Seite 315 von einer Diktatur des ständigen Verglichenwerdens. Also die Theoriekonstruktion kommt jetzt systemtheoretisch abgekühlt daher mit Luhmann. Und da schiebt sich dann sozusagen empirisch-kulturkritisches Geraune. Oh, würde ich jetzt natürlich mal sozusagen, wenn ich jetzt den Streit eröffnen sollte, würde ich sagen.
Ja, das sind natürlich zwei starke Kritikpunkte. Aber also zum Ersten, auf diesen Bewertungsbias, den du da diagnostizierst, kann man den nicht gleich ausheben, wenn es zu dem ersten Punkt, oder Punkt 3.1, wenn es um Personenklassifizierung geht. Hier stellt sie doch dar, dass man Kategorien braucht, um Personen zu vergleichen. Also Männer, Frauen zum Beispiel. Und da ist doch die Bewertung nicht impliziert. Also sie versucht ja hier im Beispiel auch von Statistik und Zensus aus den USA, dann nach, nach Versuch nach Hautfarben, schwarz, weiß, dann Native American, Black American, was auch immer, was es da verschiedene Sachen gibt. Wo siehst du da die Bewertung? Wenn sie zeigt, dass man Kategorien braucht, um zu vergleichen.
Da kommt die Bewertung dann genau an die Stelle wieder ins Spiel, die ich jetzt gerade zitiert habe, nicht, wo sie von der Diktatur des ständigen Verglichenswerts spricht. Da spricht sie ja, stellt sie die These aus, meines Erachtens der interessanteste Satz im ganzen Text, 315. Man könnte die These wagen, dass die gegenwärtige Begeisterung für das Transdifferente und Hybride auch als eine subkutane Reaktion auf die Diktatur des ständigen Verglichenwerdens zu lesen ist. Also hier kommt die Bewertung wieder insofern ins Spiel, als sie sagt, nicht, wir werden sozusagen ständig eingeordnet in weiße, grüne, blaue, orange und Männer, Frauen, groß, klein, schwer und so weiter und so fort. Und wir wehren uns sozusagen dagegen, indem wir uns als trans, different und hybrid bezeichnen. Also auch hier kommt ja sofort wieder die bewertende, sogar ist also der Bewertungsbeweis Bias ins Spiel. Oder verwindet sich natürlich ein bisschen auf einer anderen Ebene, das muss man zugeben.
Ja, das würde ich nämlich jetzt auch sagen. Ich glaube, du vermischst da die Ebenen, weil sie beschreibt hier, oder sie macht hier, glaube ich, eine Diagnose der modernen Gesellschaft, das immer verglichen und bewertet wird. Aber sie versucht ja erstmal zu sagen, was eigentlich der Vergleich überhaupt ist und wie man den fassen kann. Und das macht sie ja weiter vorne, wenn sie mal einen Überblick gibt über, was es eigentlich zu vergleichen gibt. Und damit ist nicht jetzt eine vergleichende Soziologie gemeint, so eine Art Komparatistik, sondern was überhaupt der Vergleich ist, das will sie ja darlegen. Und man könnte ihr vielleicht eher vorwerfen, dass sie da zu defensiv, zu beschreibend ist, als wenn sie nur in diesem kurzen Anflug, den du da zitierst hast, mal eine gesellschaftskritische Diagnose wagt, könnte man sagen.
Oder man könnte vielleicht so weit gehen zu sagen, dass sie an der Stelle nicht kritisch ist, wo man es vielleicht am meisten erwartet hätte. Also bei der Einordnung von sexuellen und Gender und ethnischen Gruppen, das wird dann sozusagen neutral präsentiert und dann nicht die Reaktion darauf als sozusagen gesellschaftlicher Widerstand, eine Subversion, dass man sich sozusagen dessen entziehen will. Das wäre ja dann eher so, dass man sagen würde, an der Stelle, wo die Kritik vielleicht am offensichtlichsten gewesen wäre, des Vergleichens, kommt sie dann
ja, aber nicht ins Spiel. Vielleicht ist sie ja da auch wieder dann lumanianisch, weil sie die Kritik quasi auf die Anschlusskommunikation verlegt. Also es geht ihr darum, erstmal darzustellen, okay, was passiert eigentlich? Und die Frage, wie man dann mit diesen Statistiken umgeht, ist ja eine andere.
Aber gerade also, bei der Frage sozusagen des Vergleiches von Rassen und Geschlecht käme ja sozusagen, kommt man ja an der Diskussion der Bewertung nicht umhin, nicht? Also gerade da müsste man ja sagen, der Rassismus oder Sexismus, die sind ja nun genuin Formen des Vergleiches, die eben immer auf schlechter, besser zumindest ursprünglich aufbauen. Es gibt ja in der Geschichte zumindest keine Form der sexuellen oder sexistischen, rassistischen Ordnung, die das genuin vielleicht völlig gleich behandelt. Da wäre sozusagen, um das nochmal auszuführen, vielleicht umgekehrt an dich die Frage zu stellen, was ist denn bei ihr eigentlich ein Beispiel, wo das nicht normativ ist? Oder wo man auch sagen könnte, also da kann ich das verstehen, nicht? Da ist das gibt es einfach. Die sind gleich ursprünglich.
Ja, oder also gleichberechtigt. Das gibt es einfach, das haben wir ja mit dem Konstruktivismus ein bisschen abgefrühstückt. Und natürlich muss man immer sagen, dass diese Klassifizierung und Kategorisierung, die ja wichtig sind für Vergleiche, sozial hergestellt sind und deswegen immer eine besondere Form von Kritik, Bewertung in sich tragen können. So. Aber die Frage ist, glaube ich, jetzt, ist der Vergleich immer kritisch, weil oder bewertend, das bleiben wir vielleicht mal bei bewerten, ist da vielleicht immer bewertend, weil Kategorisierungen dazu benutzt werden können, die Bewertung herzustellen. Also, und da wäre ich irgendwie skeptisch, um ehrlich zu sein. Also, natürlich kann man Kategorien in der Politik, in der Gesellschaft, um es mal so breit zu fassen, verschiedentlich missbrauchen, gebrauchen, benutzen, manipulieren vielleicht auch, aber ist damit gleich eine Soziologie des Vergleichs hinfällig? Das wäre doch deine These, oder?
Nein, das wäre nicht meine These. Meine These ist, dass sie sozusagen den Anspruch nicht gerecht wird. Der Anspruch ist, eine Soziologie des Vergleiches zu etablieren, die sich gegen existierende Soziologien, also die Soziologie der Bewertung, positioniert, sagt, das gibt es eben auch, aber wir müssen eigentlich die Soziologie des Vergleichs machen und dann aber eigentlich das nicht erfüllt, würde ich sagen. Also weder auf der theoretischen noch auf der empirischen Ebene, weil man könnte das ja auch anders sagen. Es ist ja nicht so, dass es dazu keine Versuche gegeben hätte. Ich finde da auch die Bezugnahme, die einzige Bezugnahme auf Luhmann jetzt nicht besonders befriedigend, denn die Frage des Vergleichens ist eben in der Sozialtheorie eine lange Geschichte. Nicht nehmen wir jetzt Rousseau, nicht? Das Text über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit. Die berühmteste Szene ist ja die Landnahme, nicht? Also, dass man sagt, die Ungleichheit geht darauf zurück, dass ich jetzt einen Pfahl in den Boden einschlage, ein Grundstück abtrenne und sage, das ist jetzt meins und alle glauben daran. Das ist aber eigentlich im Text gar nicht so, denn der Ursprung der Ungleichheit kommt eigentlich von dem Wechsel zum Vergleichen. Nicht bei Rousseau ist das so, dass er sagt, an einem bestimmten Punkt, am Anfang sozusagen die Wilden, nicht im Naturzustand, sind die sich gleich. Sie sind, existieren nebeneinander, die wissen auch voneinander, sind sich aber gleich, also das heißt im doppelten Sinne. Das heißt, du bist genauso wie ich, aber du bist mir auch egal. dann kommt es zu einer sozusagen Urbanisierung oder wie man das auch immer begründen will, also wie die Leute aufeinander rücken. Und dann fangen sie sich an, mit zu vergleichen. Und das ist eigentlich der Ursprung der Ungleichheit. Das findet man bei Rousseau nicht. Die Idee, dass man eigentlich, die Ungleichheit kommt nicht dann ins Spiel, wenn ich erstmal Land nehme, sondern die Ungleichheit kommt ins Spiel, wenn ich anfange, mich normativ zu vergleichen. Also zu sagen, ich kann viel besser tanzen als du. Das ist der Ursprung der Ungleichheit bei Rousseau. Und da fände ich, da gibt es sozusagen relativ viel Literatur, auch bei Adorno, nicht? Die immer die Frage, wie kann ich sozusagen den anderen sein lassen, ohne ihn imperialistisch zu vereinnahmen? Also, dass man sozusagen sich vergleicht, aber nicht sozusagen immer irgendwie gleich besser sein will oder den anderen gleich noch mit kolonialistisch übernehmen will. Gibt es eigentlich eine lange sozialtheoretische Überlegung dazu, eben zu dieser Doppelfigur des symmetrischen Vergleichens oder sich Gleichseins und evaluativen imperialistischen sozusagen Vergleichens. Und da, finde ich, ist der Text schwach. Da könnte man gerade, also nochmal sozusagen darauf zurückzukommen, den Punkt dieses symmetrischen Vergleichens, der fehlt mir da einfach ein bisschen zu sehr, dass man da sich soziologisch noch mehr diese Elemente überlegt, Beispiele auch überlegt, wo das eigentlich auftaucht. Also wenn ich eben die Frage des Geschlechtes und der Rasse und der Ethnie ins Spiel bringe, dann bin ich sofort eigentlich berechtigterweise bei der Frage der Bewertung. Aber was wäre denn jetzt, nicht aus, dass man sich überlegt, was ist eigentlich, also wenn ich das sage über Hochschulrankings oder Staaten sich vergleichen, da läuft es immer darauf hinaus, dass eine Uni besser soll oder schlechter. Aber mir hätte da noch ein bisschen mehr die Bedeutung des symmetrischen Vergleichens in der Gesellschaft gefehlt. Des Relationierens, ohne dass man deswegen gleich sagt, da bin ich jetzt wieder besser gewesen oder schlechter.
Ja, vielleicht ist es wirklich schwer, einen Vergleich ohne Bewertung zu denken. Also, aber das wäre
irgendwie. Das ist aber die Aufgabe ihres Textes oder der Anspruch ihres Textes.
Ja, aber meinst du, das gibt es nicht, weil wir kein Beispiel finden, oder gibt es das aus einem bestimmten Grund nicht? Oder ist das per se ausgeschlossen, der symmetrische Vergleich?
Das glaube ich nicht. Das symmetrische Vergleichen gibt es bestimmt. Also das einfach seit den anderen sein lassen. Zu sagen, der macht halt das und ich mache halt das. Aber das hat wahrscheinlich eben tatsächlich mit der Empirie zu tun, dass man eben tatsächlich doch eher vielleicht in der Gesellschaft der Bewertung lebt als in der Gesellschaft des Vergleichens, des reinen symmetrischen Vergleichens.
Ja, oder vielleicht ist es auch ein Problem des Vergleichens selber. Also wenn sie nämlich sagt, dass zentral für Vergleiche nicht nur die Kategorien und die Relationen sind, sondern eben auch, dass man versucht Vergleichskriterien zu entwickeln, um halt Differenzen darzustellen. Und wir sind, glaube ich, relativ schnell bei der Darstellung von Differenzen hin zu einer Soziologie der Bewertung und dabei zu einer Bewertung. Also, weil wenn wir sagen, du bist größer als ich, weil du 3 cm größer bist, ist man doch relativ schnell bei einer Bewertung. Und ob jetzt das positiv oder negativ ist, das ist, glaube ich, jetzt mal dahingestellt. Aber die Verbindung von Vergleichskriterien zu Bewertung ist vielleicht relativ dicht. Da liegt vielleicht das Problem, dass wir uns das nicht denken können oder schwer denken können. Also was wäre denn, eben sind wir wieder bei dem Beispiel, was wäre denn ein Vergleich, der Kriterien benutzt, die quasi nicht eine Form von Bewertung in sich tragen? Also wenn wir eben, wie vorhin als Beispiel angeführt, Äpfel und Birnen hinsichtlich des Vitamin C's Gehalt vergleichen, ist damit doch immer schon impliziert, mehr Vitamin C besser. Das wäre dann besser, oder? Also ist da irgendwie vielleicht dieser Bias mit drin?
Ja, die Tendenz offensichtlich, da sofort zur Bewertung zu gehen, die ist offensichtlich. Ja, das scheint eine gewisse Attraktivität zu geben.
Ja. Aber was man kann natürlich, das denn gegen die Definition von Vergleich?
Wenn man die Unterschiede groß genug macht, dann fällt das natürlich auch wieder weg. Also wenn ich jetzt sagen würde, Bilder oder Musik, rot oder grün, dann kann ich eher noch sozusagen Beispiele vorstellen, wo ich sage, das ist eben rot, ist eben nicht grün, aber das heißt nicht, dass rot besser ist als grün, oder? Also nicht, da gibt es ja schon Beispiele, wo ich sagen kann, dann das ist eine reine Differenzierung, ohne notwendigerweise.
Ja gut, aber dann hast du ja kein Vergleichskriterium, weil das ist ja wichtig für sie, dass man das hinsichtlich einer dritten Größe vergleichen kann. Also du kannst ja nicht rot und blau vergleichen, du musst ja sagen, mit welchem Kriterium, also jetzt zum Beispiel heller, schöner, besser passend zu deiner Küche, was weiß ich, wenn du die Wand streichen willst.
Also, wieso kannst du grün und rot nicht unterscheiden?
Vergleichen, nicht unterscheiden. Darum geht's doch. Und für den Vergleich brauchst du ja ein Kriterium, mit dem du es vergleichst. Also natürlich, nicht jede Differenz ist ja ein Vergleich.
Naja.
So. Also wenn ich sage, Religion ist nicht Politik. Ja, okay, habe ich eine Differenz gezogen. Aber da ist ja kein Vergleich impliziert, weil ich ja, wenn man den Text zugrunde legt, immer das Kriterium brauche.
Ein Bezugskriterium, aber das kannst du ja arbiträr in jedem Fall schaffen.
Ja, aber erst dann habe ich ja den Vergleich, das ist doch der Witz, worum es geht.
Genau, aber wenn wir Teilsysteme hätten, was wäre dann jetzt der dritte Bezug? Nehmen wir dein Politik-Religionsbeispiel.
Kommt auf den Vergleichspunkt an, ne? Also, wenn ich sage, kann besser Personen einbinden, dann sind sich beide relativ ähnlich, weil viele Leute in der Partei sind und auch relativ viele Leute in der Kirche.
Also hängt letztlich sozusagen, die Frage der Bewertung hängt eigentlich an dem dritten Vergleichskriterium.
Ja.
Aber dann ist es ja gesichert, dann könnte man das ja immer, das dritte Vergleichskriterium so konstruieren, dass es eben nicht notwendigerweise zu einer Bewertung kommt.
Das habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Aber wo ist dann, ich glaube, ich sehe das Problem eigentlich gar nicht.
Ausgangsproblem ist ja, wie gesagt, ist das Gleiche, dass ich sagen muss, wenn ich damit antrete mit dem Text und sage, es gibt eine Soziologie der Bewertung, aber die Soziologie des Vergleiches gibt es nicht, und die unterscheidet sich von der Bewertung, dann muss ich eben die Unterscheidung führen. Und mein Argument war, dass in dem Text die Unterscheidung gemacht wird über die Unterscheidung von symmetrischen Vergleichen und normativen Vergleichen. Und dass sie zu dem symmetrischen Vergleichen eben nicht genügend sagt, um das sozusagen recht zu rechtfertigen, dass man eine eigene Soziologie des Vergleichens aufstellen kann, die sich von der Soziologie des Bewertens unterscheidet.
Und was ist mit dem Beispiel Produktklassifikation, was ja auch bringt? Also sie hat dann das Beispiel der Mikrowelle, und die wurde erfunden irgendwann und wurde als sogenannte braune Ware klassifiziert, sowie Musikverstärker. Stand dann irgendwie in der HiFi-Abteilung. Hat sich nicht verkauft und der Vergleich war, der Vergleichskriterium war dann, ist wie Musikverstärker, wie Fernseher. Mhm. Und dann hat man irgendwann gemerkt, bessere Vergleichskriterium ist wie Ofen, wie Waschmaschine und wurde dann zur weißen Ware und dann hat sich es irgendwann verkauft. Und das war quasi so der Siegeszug der Mikrowelle. Und hier legt sie natürlich den Fokus auf die Kategorisierung, die wir eben schon angesprochen haben. Es ist aber ein Vergleich. Und die Frage ist, in welche Kategorie gehört es?
Ja, aber du hast es ja selbst gesagt. Ein besserer Vergleich. Und schon wieder sind wir bei der Bewertung. Also zu sagen, die Mikrowellen kommen in die Kategorie die und die, weil es dann besser sich verkaufen lässt, dann haben wir schon sozusagen wieder ein Bewertungskriterium. Das ist dann schon nicht mehr symmetrisch. Dann ist die Kategorisierung die eine eben deutlich besser als die andere.
Ich bin eigentlich nicht einverstanden, weil ich glaube, mein Problem ist, dass diese Bewertung immer erst hinterher kommt. Weißt du? Also die Bewertung liegt nicht im Vergleich, sondern quasi erst in der Bewertung des Vergleichs. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Operationen. Und du vermischst die aus meiner Sicht.
Na gut, aber wie gesagt, es geht nochmal um empirische Beispiele. Und ich glaube, gerade beim Marketing ist das ein denkbar schlechtes Beispiel, weil es da natürlich immer darum geht, sozusagen mehr zu verkaufen oder zu teuren Preisen zu kaufen, verkaufen und billiger zu kaufen. Ich glaube, dass da das Beispiel des symmetrischen Vergleichs wahrscheinlich nicht sich findet. Das einfach in der Natur der Sache liegt.
Aber du könntest ja auch sagen, die Mikrowelle verkauft sich nicht, weil die Werbung zu schlecht ist. So.
Schon wieder haben wir
also
ein anderes das Vergleichskriterium eingeführt, was schon wieder auf Bewertung hinausläuft. Man müsste wahrscheinlich ein anderes Beispiel finden, wo man eben wirklich sagen kann, die Dinge lässt man jetzt nebeneinander stehen. Also jetzt in der Systemtheorie diese verschiedene Teilsysteme, die kann man miteinander vergleichen. Die sind jetzt nicht notwendigerweise besser. Das wäre jetzt.
Nee, ich glaube immer, dass man da eine zeitliche Differenz einziehen muss zwischen Vergleich und Bewertung oder Evaluation des Vergleichs. Also, weil du kannst ja einfach die Mikrowelle ein Jahr lang bei den Verstärkern stehen lassen. Und die Kategorie bleibt ja braune Ware. So. Dass sich das Ding dann nicht verkauft, ist ja vielleicht eine andere Frage. Und dass dann die Umkategorisierung besser war für den Verkauf, ist ja quasi eine Art von Anschlussoperation. Also die kommt ja erst dann zum, das ist ja quasi ein anderes Kriterium, könnte man sagen. Oder eine zeitlich nachgelagerte Bewertung, würde ich sagen. Also natürlich kannst du es dann daraufhin beobachten.
Ich könnte es aber auch umdrehen. Ich könnte sagen, dass der gesamte, gerade in dem Bereich, das ein Beispiel wäre, dass der Vergleich der Bewertung untergeordnet ist. Weil der Vergleich von Anfang an darauf abzielt, eben eine bessere Kategorisierung zu sein. Dass ich also es so kontrastiere, dass es sich besser verkauft. Gerade da könnte ich das Argument sogar umkehren. Da könnte ich sogar sagen, dass die Bewertung von Anfang an primär ist und der Vergleich sekundär. Dass der Vergleich sozusagen sich immer unterordnet dem Bewertungskriterium. Also insofern glaube ich eigentlich, dass gerade in solchen Feldern, wo es ganz eindeutig um also Profitmargen geht zum Beispiel, sich keine guten Beispiele finden lassen, das findet sich wahrscheinlich eher in der Kunst, wo ich sage, ja, Michelangelo oder Da Vinci, da versucht man sich möglichst der Meinung zu enthalten, was besser oder schlechter ist. Sondern das lässt man eher sozusagen nebeneinander stehen. Also gibt es ja so Bereiche, das kennst du ja auch, bestimmte soziale Felder, die sich vielleicht dieser Art von Bewertung entziehen. Da finden sich vielleicht eher empirische Beispiele für sowas.
Ich bin immer noch nicht überzeugt. Also ich glaube immer noch, dass nicht jede Kategorisierung automatisch die Bewertung impliziert. Oder dass das nicht automatisch das Gleiche ist. Dass ich natürlich jede Kategorisierung bewerten kann, da bin ich sofort bei dir. So. Aber diesen Automatismus würde ich immer noch bezweifeln. Also, du kannst ja auch sagen, Und das war ja auch eins von Ihren Beispielen, dass das E-Book. Ist das ein Buch oder ist es eine Software? Das war ja zum Beispiel immer mal eine Frage. Mhm. Im Text auch. Und du kannst natürlich sagen, ja, ich bewerte jetzt die Kategorisierung hinsichtlich des Verkaufserfolgs. Und es ist erfolgreicher, wenn ich sage, ein E-Book ist einfach ein Buch und keine Software, kein Spiel oder so. Mhm. Aber du kannst erstmal, glaube ich, sagen, ich füge das einer Kategorie zu und wie man das dann bewertet, ist, glaube ich, dann wieder kontextabhängig. Und das stellt eben die, das ist dann der dritte Punkt, die Relationierung. Und ich glaube, du vermischst das die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, mein Punkt, der mir nicht behagt. Also die Differenzbeobachtung ist nicht immer eine evaluative und die Relationierung kommt eigentlich immer erst, oder ich würde sagen, die Bewertung kommt in der Relationierung. So.
Also mein Argument ist, dass es sozusagen kontextabhängig ist und dass man in einem evaluativen Umfeld, gerade in einem Marktumfeld, also bei des Produktmanagements, wahrscheinlich symmetrische Vergleiche nicht zu erwarten hat. Dass man dann sozusagen es schwer hat, also weil ich glaube, dass wenn es um Marketing geht, es sind immer evaluative Vergleiche, egal was. Ob ich diese nun, wie ich die CD nun nenne, ob sie nun Software oder E-Book nenne, das ist völlig unabhängig von der Frage. Es wird nie symmetrisch sein. Es ist von Anfang an überhaupt nicht möglich zu sagen, das eine steht einfach nur neben dem anderen. Das, weil es einfach ein evaluatives Umfeld ist. Deswegen ist eben mein Argument, die Unterscheidung nimmt ja Bettina Heinz vor, dass sie sagt, es gibt eben zwei Typen von Vergleichen, symmetrische Vergleiche und evaluative Vergleiche. Und dass meine Vermutung ist, dass man die symmetrischen Vergleiche nicht in evaluativen Umwelten findet. Aber,
okay, aber das wäre vielleicht
also eher die, das ist wie gesagt eher, ich meine, du versuchst das ja jetzt sozusagen zu verteidigen, aber
ja, natürlich, muss ich ja.
Vielleicht ist gerade sozusagen die Intensität der Verteidigung zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass das theoretische Konzept eben vielleicht doch nur nicht, dass du da sozusagen mehr rausholen musst, als tatsächlich bisher geschrieben steht.
Naja, oder umgekehrt, dass du es so schlecht lesen musst, dass du die guten Seiten gar nicht erkennen kannst.
Aber du findest das sozusagen gar nicht einsichtig, dass das irgendwie eine sehr, also das ist das Problem mit einer, dass viele Beispiele aus der Bewertungssoziologie kommen und dass das ihr nicht hilft, meines Erachtens. Das Problem siehst du nicht.
Also doch, das Problem sehe ich auch. Also dass viele Beispiele aus der Bewertung kommen, da hast du natürlich recht. Aber und oder anders, wie sage ich das? Es liegt, glaube ich, nahe, Vergleiche zu bewerten. Aber gleichzeitig würde ich auch das sagen, was du schon gesagt hast. Also es ist irgendwie relevant, in welchem Kontext das zum Beispiel stattfindet. So, und ich glaube, das würde ich immer noch trennen. Mhm. So, das wäre, glaube ich, mein Punkt. Und dann müsste man mal schauen, gibt es vielleicht Vergleiche? Ja, also kann man zum Beispiel. Es ist ja schwer, bestimmte Sachen zu vergleichen, weil immer die Frage aufkommt, unter welchem Vergleichsgesichtspunkt. Also wenn ich jetzt zwei Religionen vergleiche, unter welchem Gesichtspunkt. Und
genau.
Da ist, glaube ich, Tür und Tor geöffnet für die Bewertung immer. Deswegen ist ja auch das, was sie da sagt, dass immer der Weg zur Quantifizierung leicht ist. Und sobald ich Zahlen habe, kann ich natürlich bewerten. Mhm. Und vielleicht gibt es so eine Art Bias der Vergleichssoziologie hin zur Bewertungssoziologie. Das würde ich auf jeden Fall konstatieren. Und jetzt wäre es vielleicht in einem nächsten Schritt mal zu schauen, gibt es nicht bewertende Vergleiche, symmetrische Vergleiche. Da habe ich auch wenige, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt auf Basis der Diskussion sollte man den Text lesen? Das wäre dann abschließendes Fazit.
Auf jeden Fall. Also ich finde das schon spannend und finde das Anliegen richtig, finde auch die Prognose richtig, finde auch, dass da viel Spannendes drinsteckt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt hier das Streitamt übernommen heute in meiner Funktion. Aber wie gesagt, das, was wir jetzt diskutiert haben, stellt ja nicht die Soziologie des Vergleiches in Frage, sondern zeigt eher, dass sozusagen der Vergleich zur Bewertungssoziologie noch stärker herausgearbeitet sein sollte. Und da finde ich auch interessant, dass sie, wenn sie ihre Vergleichssoziologie mit der Bewertungssoziologie vergleicht, gar nicht von dem Vergleich spricht, sondern immer den Begriff des Kontrasts, kontrastierende sozusagen die Soziologie des Vergleichs mit der Soziologie der Bewertung kontrastiert. Also sie vermeidet eigentlich den Duktus zu sagen, ich vergleiche das. Was natürlich auch wieder interessant ist, was jetzt eigentlich eine Kontrast, was die Soziologie der Kontrastierung wäre, ob das dasselbe wie eine Vergleichung ist.
Ich glaube, sie hat das Problem, dass sie ja sagt, dass alle Bewertungen von den Vergleichen abgeleitet sind. Also quasi Vergleiche sind die Obermenge. Und dann ist es natürlich schwer, Obermenge und Teilmenge zu vergleichen.
Genau.
Wenn man das mal mit so einem Venn-Diagramm macht. So. Ja.
Und da müsste man sich fragen, was ein Kontrast ist im Verhältnis zu einem Vergleich.
Ja, aber vielleicht bleibt dann als Fazit, es ist noch Arbeit zu tun. Also vor allem in der Vergleichssoziologie. Vielleicht gar nicht so sehr in der Bewertungssoziologie, sondern eher eine Soziologie des Vergleichs. Da könnte man vielleicht noch weitergehen.
Vielleicht wird durch diesen Text sogar sichtbar, dass es eben Formen des Vergleiches gibt, die eben nicht evaluativ sind und die vielleicht eine viel größere, dass wir auch sozusagen jetzt so rumeiern hier, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass es noch sehr wenig durchdacht ist.
Genau, es ist ja ein Trend, der in den letzten, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahren aufgekommen ist. Ich meine, der Text ist von 2016, also 5 Jahre alt. Mhm. Für uns, für den Podcast relativ alt, aber soziologisch ja relativ neu, muss man ja mal sagen. Aber ich stimme dir zu, man sollte es auf jeden Fall lesen, weil er doch wirklich auch sehr grundlegend eine Soziologie des Vergleichs beschreibt. Und das finde ich sehr schön. Also er ist basal, aber nicht einfach und nicht unterkomplex, sondern grundlegend, könnte man sagen. Mhm. Und wer sich interessiert für Vergleiche, für Bewertungen, sollte da auf jeden Fall reinschauen.
Das finde ich auf jeden Fall auch, ja.
Ja, gut. In der nächsten Folge lesen wir dann, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein Buch von Olli Pyytinen, ein finnischer Soziologe, der ein Buch geschrieben hat, das heißt More Than Human Sociology, A New Sociological Imagination, bei Palgrave erschienen. Und jetzt die letzte Frage, wer hat welche Rolle? Ich darf hier immer die Münze werfen und um Kritiker, um Befürworter zu sein, welche Rolle, was soll es sein? Kopf oder Zahl?
Zahl.
Ich werfe die Münze und es ist Zahl. Das heißt,
ich verteidige.
Du verteidigst, du findest es gut, ich finde es ganz schlecht.
Das freut mich, gespannt, weil ich schon sehr gespannt bin und das ist Thema des menschlichen und mehr als menschlichen, der menschlichen und mehr als menschlichen Soziologie oder nicht menschlichen Soziologie. Ja. Mehr als menschlichen Soziologie ist natürlich spannend und für mich interessant. Insofern freue ich mich natürlich, dass dich das gegen deine vehementen Angriffe.
Genau. Ich lese noch ganz viel Homo economicus und schaue mir an, was der Mensch alles so ist, lese ganz viel Anthropologie. Und dann mache ich dich da fertig.
So, solltest dich schon mal anthropozentrisch bewaffnen, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Nur Menschen handeln. Und dann, sehen wir uns wieder in 2 Wochen.
Genau, bis dahin.
Lieber Robert. Und dann, mach's gut.
Es war mir eine Freude. Ja, tschüss. Ja.
Tschüss.
Der Streit über neue soziologische Literatur mit Robert Seifert und André Armbruster.